Hey und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von I Am Scientist. Normalerweise interviewen wir hier Promovierende und ForscherInnen zu ihrer Arbeit und ihrem Alltag. Aber das Leben als Wissenschaftlerin bietet noch so viel mehr Facetten und Perspektiven, die wir in einigen Sonderfolgen beleuchten möchten. Heute geht es um das Thema Promotion abbrechen. Ich glaube, es gibt viele legitime Gründe, eine Promotion abzubrechen, aber die werden selten beleuchtet. Tatsächlich ist es gar nicht so ungewöhnlich, wie man denkt, die Promotion abzubrechen. Je nachdem, welche Quelle man genau benutzt, schwanken die Zahlen so zwischen 15% und 30%. In der heutigen Folge sprechen wir mit Fabian Krohm, der seine Promotion beendet bzw. pausiert hat. Der Kontakt mit Fabian kam über eine ehemalige Kollegin, denn Fabian wollte mit seiner Promotion aufhören und den Einstieg in die Wissenschaftskommunikation finden. Und ich konnte ihm da so ein bisschen über meinen Werdegang erzählen. Fabian hat sich heute bereit erklärt, mit uns ganz offen über seine Gründe zu sprechen. Ich habe jetzt schon mit unterschiedlichen Leuten, die die Promotion beendet haben, gesprochen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man aus solchen Gesprächen auch nochmal einiges über seine eigene Promotion lernt. Zu einem darüber, wie man selber arbeitet, aber gleichzeitig hilft es auch, die eigene Forschung in einem größeren Rahmen einzuordnen. Vielleicht geht's euch ja genauso. Habt ganz viel Spaß bei der Folge.
Fabian, du hast in Köln studiert, oder?
Ja, genau. Ich habe in Köln studiert, sowohl Bachelor als auch den Master. Ich habe beides in Köln gemacht. Danach ein Jahr in Bonn gearbeitet, also in Bonn die Promotion sozusagen angefangen, mehr oder weniger. Okay. Und wirklich nach exakt einem Jahr quasi abgebrochen, oder was heißt abgebrochen? Ich habe aufgehört. Ich habe die Stelle freiwillig gekündigt. Ja. Und glücklicherweise, also ich habe tatsächlich gekündigt, bevor ich eine andere Stelle irgendwie ansatzweise sicher hatte. Aber zufälligerweise hat sich das dann tatsächlich ergeben, dass ich direkt im Anschluss sozusagen eine andere Stelle jetzt gefunden habe. Okay. Ich bin jetzt wieder in Köln, auch wieder an der Uni, aber jetzt im Bereich Verwaltung quasi und nicht mehr im herkömmlich wissenschaftlichen Bereich.
Was hast du denn studiert?
Ich habe Neurowissenschaften studiert, auch sowohl Bachelor als auch Master. Also in Köln gibt es ja einen, ich glaube, den einzigen Bachelor-Studiengang im Fach Neurowissenschaften.
Ja.
Master gibt es ja ein paar mehr so in Deutschland. Mhm. Ja, aber beides in dem Feld. Wobei ich mich dann inhaltlich eher so auf Neuropsychologie konzentriert habe. Also schon im Bachelor. Meine Bachelorarbeit habe ich in dem Bereich gemacht. Mein Praxissemester als Hilfskraft habe ich in dem Bereich gearbeitet. Das war immer so das, was mich dann interessiert hat.
Also was heißt Neuropsychologie? Das Feld ist ja nochmal, ist ja auch breit. Da kann man sich ja auch schon durchaus nochmal spezialisieren.
Ich weiß nicht, kommt drauf an. Dadurch, dass ich die Promotion ja aufgehört habe, würde ich sagen, bin ich ja gar nicht zur krassen Spezialisierung gekommen. Aber das, was ich vorher immer gemacht habe, war viel im Bereich Kognition, kognitive Störungen. Alles, was ich so dann auch über diese klassischen neuropsychologischen Testverfahren testen und messen lässt. Das habe ich also ganz viel gemacht und wo es dann Richtung Masterarbeit ging, habe ich mit EEG gearbeitet.
Also, ja. So viele Parallelen eigentlich zwischen dir und mir, das war mir vorher gar nicht bewusst. Du hast ja eben gesagt, du hast die Promotion abgebrochen, dann hast du dich selbst korrigiert, indem du gesagt hast, aufgehört. Und ich habe mich das im Vorfeld schon so gefragt, ist Promotion abbrechen eigentlich so ein guter Begriff? Deshalb wollte ich mal so nachfragen, warum jetzt eher du zum Aufgehört tendiert hast noch.
Ich glaube, ich formuliere das immer deswegen, als ich habe damit aufgehört, weil ich ja tatsächlich auch immer noch die Option habe oder die Option hätte, in 2 oder 3 Jahren immer noch eine Promotion zu starten oder wieder aufzunehmen dementsprechend. Jetzt, zu meinem jetzigen Stand, habe ich da einfach schlichtweg gerade einfach keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Das heißt aber nicht, dass es in 2 oder 3 Jahren ja nicht vielleicht wiederkommen könnte, diese Lust auf eine Promotion.
Okay. Ja,
die Lust auf Wissenschaft habe ich immer noch, nur die Lust auf Wissenschaft in Form einer Promotion halt im Moment nicht mehr. Und letztendlich ist eine Promotion oder war eine Promotion für mich auch sowas wie ein Job. Also letztendlich, es ist ja auch irgendwie ein Job, den man ausübt. Und man sagt ja auch, ich habe meinen Job nicht abgebrochen, sondern ich habe mit dem Job aufgehört.
Ja.
Oder den Job gekündigt.
Ja, und ich wollte nur mal so, also ich finde das voll den wichtigen Punkt, weil ich habe oft das Gefühl, im Gegensatz zu so einem normalen Job, dass bei einer Promotion gibt es irgendwie dieses Intrinsische, was man so hat, okay, das ist jetzt irgendwie auch was für mich, das ist irgendwie so ein Titel, das möchte ich jetzt persönlich anstreben und das ist dann so verworren mit diesem Job und das ist, glaube ich, auch oft dann so eine Hürde, also zumindest in meiner Wahrnehmung zu sagen, ja, ich höre jetzt einfach auf damit, weil das dann auch irgendwie so ein Personal Failure ist, weil man sich das selber zur Aufgabe gemacht hat und deshalb glaube ich, dass viele Leute eher noch versuchen durchzuziehen und dann nicht so eine coole Zeit haben. Deshalb finde ich das schon auch ganz cool, wenn man diesen Mindset hat. Also und das war auch meiner damals in der Promotion und damit bin ich immer sehr gut gefahren, zu sagen, dass das in erster Linie ist das ein Job. Ich werde dafür bezahlt. Ich lerne extrem viele Skills und wenn ich dann irgendwann dann sage, ey, ich höre da jetzt auf mit, ich habe da jetzt keinen Bock, irgendwie noch den Titel am Ende dran zu hängen, aus was auch immer für Gründen, dann habe ich ja trotzdem jede Menge gelernt, ich habe Geld verdient und habe dann ja auch keine Zeit verschwendet. Das finde ich also echt einen coolen Punkt auch.
Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, in der Wissenschaft spielt es auch eine Rolle, da lässt es sich nicht so eins zu eins übertragen, aber ich finde das Motto an sich wichtig, dass es, also ich sage immer gern, ich arbeite für mein Leben und nicht, ich lebe für meine Arbeit. Ich habe natürlich auch Spaß, im besten Falle, an dem, woran ich arbeite oder worin ich arbeite. Aber ich möchte nicht meinen kompletten Arbeitsinhalt auch zum Inhalt meines Lebens machen. Also es gibt ja wirklich Leute, die sich über ihren Job, über ihre Arbeit wirklich sehr krass definieren, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass es so ein bisschen zu deren Charakter wird. Das wollte ich nie. Deswegen, ich habe auch tatsächlich damals zu Schulzeiten, als ich überlegt habe, was ich so nach der Schule machen möchte, gesagt, dass ich nicht mein Hobby zum Beruf machen möchte. Also das, was mich damals so hobbymäßig interessiert hat, wollte ich ungern beruflich machen, weil ich Angst hatte, den Spaß daran zu verlieren, wenn ich es professionell betreibe. Und fand damals Wissenschaft oder in dem Fall Biologie, Neurowissenschaften spannend. Deswegen habe ich das letztendlich auch studiert und bin da durchs Studium, habe ich noch mehr Interesse dazu gewonnen und so. Und deswegen würde ich sagen, dass es ein sehr starkes Interessensgebiet ist, auf jeden Fall. Aber ich würde es nicht als Hobby in dem Sinne bezeichnen.
Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen mitnehmen, weil du hast gesagt, also aktuell hast du ja die Promotion zumindest, wie gesagt, pausiert, beendet, wie auch immer, weil du sagst, du hast gerade keine Lust mehr darauf. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, wie bist du in die Promotion gestartet? Also vielleicht auch mit welchem Level an Freude und Lust und wie hat sich das entwickelt und was ist dazwischen auch passiert?
Ja, also ich glaube, der Weg war, würde ich sagen, ganz klassisch. Ich habe 2022 mein Masterstudium abgeschlossen und das, was einem im Studium ja auch immer mitgegeben wird, ist, also zumindest bei uns in meinem Studium, vielleicht gibt es auch andere Studiengänge, wo es anders ist, aber das, was uns immer mitgegeben wurde, war, nach dem Master kommt die Promotion. Das ist quasi so eine Art unumgängliches Ding ist, was du einfach machen musst. und selbst wenn du danach nicht bis zu einer Professur gehen möchtest, sondern irgendwas anderes machen willst in dem Bereich, dann ist eine Promotion auf jeden Fall nicht schädlich. Das war immer so ein bisschen die Aussage. Und deswegen habe ich das auch tatsächlich erschreckend wenig hinterfragt, was eine Promotion genau bedeutet. Ich habe durch die Arbeit als studentische Hilfskraft und durch meine Abschlussarbeiten im Bachelor- und Masterstudium auch sehr gute Einblicke bekommen in die Wissenschaft und wusste, dass es stressig wird. Aber ich war irgendwie bereit, diesen Stress auf mich zu nehmen, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und habe dementsprechend dann, wie gesagt, nach dem Master angefangen, nach einer Promotionsstelle zu suchen. Und die habe ich gefunden, lustigerweise über Twitter.
Okay.
Also damals, als es noch Twitter hieß. Da gab es einen Professor, dem ich gefolgt bin, der irgendwie einen Beitrag geliked hat von quasi meinem früheren Chef. Der hat nämlich dann einfach auf Twitter gepostet, dass er jetzt in Zukunft Doktorandenstellen auszuschreiben hat und man sich bei Interesse melden kann. Und dann hatte ich mal geguckt, was der so gemacht hat und fand das eigentlich ganz interessant. Und dachte mir, ja, das könnte was geben und bin darüber dann auch an die Promotionsstelle rangekommen
Okay.
Und das hat mich auch so ein bisschen beeindruckt, einfach dieser moderne Weg. Das ist halt nicht ganz dieses Klassische gewesen, sondern es hat sich ein bisschen moderner angefühlt, ne? Das war sozusagen das, wie es zur Promotion gekommen ist.
Also es kommt jetzt, es klingt jetzt schon so ein bisschen, als hättest du auch gar keine andere Möglichkeit gesehen, außer in die Promotion zu gehen. Also war das für dich, hat sich das, zum einen klingt es so, als wäre das so ein logischer Schritt gewesen, aber du hast dich damals schon vielleicht jetzt in der Rückblende auch schon so gefühlt als, eigentlich fühle ich mich vielleicht gar nicht so wohl damit, oder?
Jein, also ich wusste auch schon im Studium, dass ich halt eben nicht bis zu einer Professur gehen möchte. Also ich habe mich nie in der Rolle als Professor oder Arbeitsgruppenleiter oder irgendwie derartig gesehen. Das war irgendwie noch nie der Fall, sondern ich habe mich maximal in so einer Art permanenten Postdoc-Stelle gesehen, die es ja aber eigentlich nicht gibt. Das wäre so das Maximum gewesen, wo ich mich gesehen hätte. Aber eigentlich tendenziell fand ich den Bereich Wissenschaftsmanagement oder Wissenschaftskommunikation an sich interessanter und hatte auch überlegt, nach dem Masterstudium vielleicht direkt in so eine Tätigkeit einzusteigen. Es gibt ja, also ich habe einfach, das vielleicht fand ich immer einen guten Hinweis, einfach Stellenausschreibungen im Blick behalten und gucken, welche Jobs einen interessieren. Und dann kann man immer gucken, inwiefern man mit dem Anforderungsprofil so übereinstimmt. Und habe da eben festgestellt, dass es auch Stellen gibt, die keine Promotion erfordern. Sodass ich mir dann gedacht habe, okay, machst du jetzt in Anführungszeichen einen direkten Berufseinstieg? Oder machst du doch erst die Promotion? Und habe dann irgendwie drüber nachgedacht und bin bei dem Entschluss gelandet, dass eine Promotion ja nicht schädlich ist. Und habe das vielleicht auch so ein bisschen mit so einer aufschiebenden Wirkung verbunden, dass ich mir dachte, okay, in diesen 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, wie lange so eine Promotion geht, kann sich dein Interessensgebiet ja vielleicht auch nochmal ändern und du merkst, okay, nee, doch, du willst unbedingt im akademischen Umfeld komplett bis zum Ende weitermachen.
Ja.
Ja, aber das war damals schon ein kleiner Struggle, den ich hatte, ob ich eine Promotion machen möchte oder, also nicht, ob ich sie machen möchte, aber ob ich eine Promotion brauche. Oder ob ich es nicht brauche.
Verstehe. Und dann nochmal auf meinen zweiten Teil der Frage zurückzukommen, der war so ein bisschen, das hast du jetzt so nicht, ich sag mal, skizziert, was ist so in der Promotion passiert, wo du dann auch gemerkt hast, das sind nicht die Aufgaben, du hast ja so gesagt, du hattest vielleicht gar keine Erwartung daran, aber es müssen ja Aufgaben gewesen sein oder Prozesse, wo du sagst, das habe ich mir wahrscheinlich anders vorgestellt.
Ich glaube, ein Vorteil oder Nachteil, ich hatte während dem Studium ja auch schon als Hilfskraft gearbeitet, auch relativ, ich sag mal, intensiv als Hilfskraft gearbeitet. Also ich habe das tatsächlich geschafft, in der Arbeitsgruppe quasi die Bachelorarbeit, die ich damals geschrieben habe, auch als Paper zu veröffentlichen. Und bin quasi auch durch die Mitarbeit als Hilfskraft auf einigen Publikationen an x-ter Stelle irgendwo mit aufgetaucht. Das heißt, ich hatte schon teils eine recht intensive Arbeit so im wissenschaftlichen Bereich gehabt. Und die Arbeitsweise in dieser Arbeitsgruppe, wo ich quasi war, und auch in der Arbeitsgruppe, wo ich die Masterarbeit gemacht habe, war ganz anders als das, wie es dann in der Arbeitsgruppe war, wo ich die Promotion gemacht habe. Und ich glaube, ich hatte dann einfach so ein bisschen die Erwartung, dass es so, wie ich es kennengelernt habe, überall ist. Und musste dann feststellen, dass es einfach gar nicht überall so ist, wie es bisher gewohnt war. Und das hat dann auch einfach so strukturell, glaube ich, einfach nicht gut zusammengepasst von der Arbeitsweise her, quasi an einem konkreten Beispiel vielleicht mal benannt. Meine ganz, ganz frühere Chefin quasi, die hat immer gesagt, wir sind letztendlich output-orientiert. Also letztendlich das, was zählt, ist, ich sag mal, das Ergebnis, die Publikation, die Daten, die erhoben worden sind, was auch immer da so mit reinspielt. Und ihr war das mehr oder weniger egal, wann und wie man da hingekommen ist. Es gab damals bei uns in der Arbeitsgruppe wirklich Leute, die um 7 Uhr morgens angefangen haben, die direkt nach dem Frühsport gekommen sind und dann dafür aber auch schon irgendwie nachmittags abgehauen sind. Und es gab Leute, die sind irgendwie erst mittags gekommen und haben bis 1 Uhr nachts gearbeitet, weil das einfach deren Arbeitsrhythmus war. Die damit viel besser leben konnten, weil die es schon von Schulzeiten gewöhnt waren, was auch immer. Und das war halt für sie nie ein Ding gewesen und es hat immer trotzdem funktioniert. Jetzt während meiner Promotion war es so genau das Gegenteil. Da war das so, ja, am liebsten seid ihr alle wirklich 9 to 5 da. Ja, ja, wenn du halt gerne früher anfängst, dann kannst du gerne früher anfangen, aber du musst ja dann trotzdem auch so lange da bleiben wie alle anderen für die Ansprechbarkeit im Team und so. Okay. Das heißt, das war so ein bisschen ein anderes Mindset und das hat einfach nicht so zu mir gepasst und auch nicht so zu dem, wie ich es einfach kennengelernt habe. Das heißt, ich glaube, das ist so ein Konfliktpunkt gewesen, dass es von der Struktur auch nicht so gepasst hat. Weil inhaltlich fand ich das auf jeden Fall spannend, was damals gemacht wurde.
Okay.
Was ist für dich denn dann so ein guter Arbeitsrhythmus? So, wann ist deine liebste Anfangs- und Endzeit?
Ich bin gerne Frühaufsteher. Mhm. So wie ich im Moment arbeite, ich fange immer um 8 Uhr an, arbeite dann so bis 12 oder 1 Uhr. Was daran liegt, dass ich nur eine Teilzeitstelle habe, also 50%. Und das wäre eigentlich, glaube ich, auch generell der Arbeitsrhythmus, den ich bevorzuge. Also ich mache gerne früh Feierabend und habe dann den Nachmittagabend frei, weil ich dann einfach gefühlt mehr vom Tag habe und irgendwie nach der Arbeit noch mehr Zeit habe. Mhm. Man kann andere spaßige Dinge machen, die vielleicht den Arbeitsalltag so ein bisschen ausgleichen. Ja. Also Ausgleich ist irgendwie ein wichtiges Thema. Mhm. Das ist, glaube ich, meine Art von Arbeitsrhythmus. Was ich dazu sagen möchte, was aber auch ganz schön ist, dass man auch mal sagen kann, okay, ich fange jetzt vielleicht doch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden später an, weil ich irgendwie gestern doch länger wach war, unterwegs war, was auch immer. Und es halt einfach nicht schlimm ist, wenn man dann auch mal eine Stunde später dann doch anfängt oder also so ein bisschen Flexibilität insgesamt auch zu haben.
Ja, das ist ganz spannend. Kurz dazu, ich sage immer psychologischer Unternehmensberater und mach eben auch viel mit Unternehmen. Und das ist tatsächlich immer so ein Grundkonflikt, dass manche sagen, ja, dieses 9-to-5, die halten da starrer dran fest. Aber aus meinem Verständnis, und das ist auch juristisch so, wurde das ursprünglich mal eingeführt, um den Arbeitnehmer zu schützen. Dass man sagt, hey, du musst, wenn du möchtest, nur von 9-to-5 hier sein und nicht länger. Also es war eigentlich, um diese 40-Stunden-Woche einzuhalten. Aber das ist immer so, glaube ich, auch eine Sache, die sich gerade ändert, dass man sagt, wir müssen vielleicht wieder mehr darauf schauen, was wir tatsächlich produzieren oder was rauskommt. Und an der Stelle muss quasi festgeschrieben sein, was denn der Output sein soll. Und wenn die Person das erfüllt, dann passt das, egal wie lange sie hier ist und wann sie nicht da ist. Ich glaube, manche tun sich da schwer, weil die sich dann auch leicht überfordern. Das muss man ganz klar sagen. Die brauchen so eine Struktur. Und so wie es halt gerade überall individueller wird, brauchen das manche auch nicht und sagen, ich habe lieber diese Flexibilität, so wie du es beschrieben hast. Also das ist, glaube ich, auch so insgesamt in der Arbeitswelt gerade ein ganz, ganz großes Thema, wo viele Unternehmen damit ringen. Weil in manchen Bereichen kann man es sich umsetzen, Schichtarbeit, und in anderen Bereichen kann man es aber so gut umsetzen, aber da sind dann oft die Arbeitsmindsets noch so ein bisschen, ja, vielleicht veraltet oder
traditionell.
Traditionell, ja. Wie man es nennt.
Ja, also ich habe auch im Gefühl, dass von Freunden, die halt eher so in der freien Wirtschaft arbeiten, von denen kriege ich das mit, dass die haben auch teilweise sehr unterschiedliche Arbeitsmodelle, aber es wird einfach auch viel experimentiert. Also es wird sich halt auch einfach mal getraut zu sagen, okay, wir probieren jetzt einfach mal dieses Arbeitszeitenmodell aus und nach einer gewissen Zeit merkt man vielleicht, okay, das klappt nicht, dann müssen wir es vielleicht anpassen oder ändern. Ich kann mir vorstellen, oder es ist mit Sicherheit so, dass in der Wissenschaft diese Zeit einfach nicht da ist, weil irgendwie Gelder auslaufen oder Projekte einfach umgesetzt werden müssen, weswegen das in diesem Rahmen gar nicht so möglich ist und man deswegen auch vielleicht an so Strukturen festhält, die halt bisher immer funktioniert haben und die Menschen sich so an die Strukturen anpassen müssen einfach.
Ich war ein bisschen überrascht, als du erzählt hast, dass es da bei dir in der Promotion so eine feste Struktur gibt, weil ich kenne das von allen meinen Kontakten so, dass es immer sehr liberal gehandhabt wird und dass immer so ein bisschen auch die Faustregel ist so, naja, es ist jetzt endlich deine Promotion und du musst halt gucken, dass du es in deiner Zeit, der vertraglichen Zeit, die du jetzt hast, gebacken bekommst und wie du dir deine Arbeitszeit einteilst, ist in einem gewissen Rahmen, dass man noch so eine Erreichbarkeit hat, okay, aber diese Flexibilität in der Wissenschaft, die kenne ich schon sehr gut und die habe ich auch sehr geschätzt.
Ich glaube, das liegt daran, dass die Flexibilität ist ja auch quasi das, was ich vorher so kannte. Und ich glaube, warum es jetzt in der Promotionszeit nicht mehr so war, lag daran, dass es in der Arbeitsgruppe weniger so gesehen wurde, das ist deine Promotion und du musst an diesem Promotionsthema arbeiten. und sieh mal, wie du das schaffst, sondern es war eher so ein, wir hatten ja dann Projekte einfach in der Arbeitsgruppe, die auch dann teilweise von mehreren Leuten betreut worden sind. Und es war halt so ein Ding von, ihr müsst die Projekte realisieren. Mhm. Das heißt, man musste halt die Projekte, also die Projekte waren halt auch so aufgeteilt, dass man eben mit mehreren Leuten an einem Projekt gearbeitet hat, mhm. weil es auch teilweise sehr umfangreiche Projekte waren. Und dann musste man sich halt auch im Team miteinander irgendwie abstimmen. Und ich glaube, da war einfach die Sache, dass ich der einzige Frühaufsteher bei uns war. Mhm. Dass das Projekt an sich im Vordergrund stand und dieses Projekt einfach erfordert hat, in gewisser Weise vielleicht, dass man sich an die anderen anpasst und weniger flexibel arbeiten kann sozusagen.
Dann mal andersrum gefragt, wenn jetzt für dich, sage ich mal, diese Arbeitsdesign-Maßnahmen gepasst hätten, weil thematisch hast du gesagt, ist eine Sache, die bei der auf jeden Fall dabei gewesen wärst, hättest du denn weitergemacht?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch so ein bisschen das, was ich mich selbst frage. Ich bekomme das mit, eine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die hat jetzt ungefähr ein halbes Jahr nach mir quasi gestartet in ihrer Promotion, ist jetzt so ein halbes Jahr dran und sie hat im Prinzip die Situation, dass sie ein sehr, wie sagt man, ein sehr umgänglich ist das falsche Wort, aber einen Chef hat, der halt auch dieses flexible Arbeiten mhm. sehr befürwortet mhm. und der eben auch mehr darauf achtet, dass letztendlich am Ende des Tages die Arbeit erledigt wird und weniger darauf geschaut wird, wie genau sie umgesetzt wird, zu welcher Zeit. Und das klingt bei ihr auf jeden Fall schon wesentlich, wesentlich angenehmer, als ich es damals bei mir wahrgenommen habe. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das nicht unbedingt der einzige Grund ist, weswegen ich aufgehört habe. Oder anders gesagt, ich glaube, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, dass die Arbeitszeit in dem Sinne so gestaltet gewesen wäre, wie ich es, wie es zu mir gepasst hätte, dass es trotzdem nicht so das Wahre gewesen wäre irgendwie.
Mhm. Also es ist dieses Menschliche vielleicht, was du vorher beschrieben hast, dass du auch so wusstest, so cool kann es sein aus deiner Vorerfahrung, aber dann hast du das da auch nicht wiedergefunden.
Ja, das vielleicht auch. Also das, ich glaube, das befruchtet sich so ein bisschen gegenseitig, ne? Dadurch, dass ich halt versucht habe, so ein bisschen andere Arbeitszeiten für mich umzusetzen, bin ich halt auch immer in so ein bisschen anderen Phasen gelaufen als die anderen im Team. Aber ich glaube, das ist jetzt das geringste Problem. Also das hat trotzdem gut funktioniert. Wir haben uns alle trotzdem gut verstanden und menschlich hat das trotzdem gepasst. Mhm. Ich glaube nur, dass je mehr ich dann oder je unzufriedener ich geworden bin, desto mehr habe ich mich ja auch einfach allgemein mit diesem ganzen Wissenschaftssystem und was das Ganze bedeutet, auseinandergesetzt. Mhm. Und letztendlich die ganzen Folgen, die mit so einer, das klingt so dramatisch, aber schon irgendwie die Folgen, die mit so einer Promotion einhergehen, in den Blick genommen, ne? Dass man halt befristete Arbeitsverträge hat, vor denen man sich oft hin und her hangeln muss. Und ich dachte mir, klar, jetzt für die Promotion bin ich irgendwie in Anführungszeichen fest angestellt. Und mein Chef hatte auch definitiv das Interesse, dass ich die Promotion dort in der Abteilung beende, unter weiterer Bezahlung. Also auch wenn es in den 3 Jahren, für die ich erstmal angestellt war, nicht geklappt hätte, dann wäre das danach noch weitergegangen, bis ich das dann vollendet hätte. Aber die Perspektive dann danach, sich irgendwie weiter zwischen befristeten Verträgen lang zu hangeln, das hat mich auch sehr unbefriedigt gemacht, sage ich mal. Weil das dann einfach auf lange Sicht gesehen irgendwas ist, was ich nicht mehr wollte.
Ja, das kommt ja quasi on top, auch wenn alles gut läuft. Also das haben wir in anderen Folgen ja schon diskutiert mit befristeten Verträgen, eventuellen Publikationsdruck. Wie geht's danach weiter? Muss ich umziehen? Wie kann ich mein Leben gestalten? Wie ist, wenn ich mal Familie habe, ja oder nein? Das sind ja alles Themen, die schon in unseren Podcast-Folgen vorkamen. Und das ist natürlich etwas, was, so wie du es gesagt hast, ja dann auch nochmal on top auf die ganze Thematik so ein bisschen einzahlt.
Ja, genau, das kam wirklich, wie gesagt, so ein bisschen obendrauf und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer auch so eine Wahrnehmungssache, aber es kam mir vor, als wäre auf einmal in meinem Umfeld so ganz viel einfach zu diesem Thema aufgeploppt, ja, irgendwelche
Yeah. Klingt ein bisschen nach Wahrnehmungseffekt, ja.
Ja, also ne, so auf einmal irgendwie ganz viele YouTube-Videos, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen einfach an Algorithmen. Mhm. Aber es ist mir irgendwie vielleicht auch dann auf Twitter mehr aufgefallen oder ich habe auch irgendwie gefühlt mehr wahrgenommen, dass es irgendwie Vorträge auch an der Uni gab, die kritischer über Wissenschaft geredet haben. Und hab mich gefragt, war das immer schon so oder ist es jetzt wirklich irgendwie erst ein Ding, was jetzt gerade aufkommt, wo auch ich mich damit auseinandersetze? Aber ich glaube, es ist auch einfach die Wahrnehmungsverzerrung.
Ja, ich glaube auch wahrscheinlich auch eine Mischung, weil diese Posts auf ehemals Twitter von Leaving Academia, ciao, ich bin raus, die habe ich auch schon oft gesehen, muss ich sagen. Und die wurden dann auch immer durch meinen Feed gespült und auch oft geliked und gepostet, tweetet. Das fand ich auch schon immer ganz interessant.
Ja, ich glaube auch, weil alle, die ja auch in dem System sind, das immer nachvollziehen können.
Ja.
Also zumindest jetzt nicht aus vielleicht ihrer Perspektive. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, man braucht auch sehr viel Glück, wie es dann läuft, ob das Paper angenommen wird. Das hat man ja, also man ist ja ganz oft von externen Entscheidungen abhängig. Und alle, ich kenne niemand, der promoviert, und das ist auch, glaube ich, der Tenor aus den anderen Folgen. Irgendwann war man immer an einem Punkt, wo man gesagt hat, boah, ich komme hier nicht mehr weiter oder ich muss mich hier so ein bisschen durchleiden. Und deshalb kann auch, glaube ich, jeder verstehen, welche Gefühle da aufkommen können in so einer Promotion.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Ding, das kann man durchstehen, wenn man weiß, wofür man es macht. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich einfach vorher überlegen muss, wofür mache ich die Promotion oder warum mache ich eine Promotion? Da gibt es ja verschiedene Gründe. Das hatte ich ja schon am Anfang des Gesprächs erwähnt. Bei mir war es dann halt ne, die Intention, dass es eventuell hilfreich sein könnte für eine Stelle, die ich später haben möchte. Ich glaube, dass wenn ich halt berücksichtige, dass ich eine solche Stelle auch ohne eine Promotion ausüben könnte, dann ist es den Aufwand in dem Sinne nicht wert. Wenn Leute eine Promotion aus anderen Beweggründen machen, dann hat man auch noch, glaube ich, mehr Kraft und mehr Energie, mehr Motivation, das Ganze irgendwie durchzuziehen, obwohl es einem so missfällt. Tatsächlich. Und ich glaube, deswegen ist es auch, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, zumindest aus meinem Studium würde ich annehmen, dass es auch einfach Leute gibt, die eine Promotion machen, einfach weil es gut aussieht. Und ich glaube, dass sowas auf jeden Fall ein falscher Anreiz ist, eine Promotion zu machen. Und man sich wirklich bewusst dafür entscheiden muss. Und wenn man solche bewussten Gründe hat, es einem auch wesentlich leichter fällt, sich durch so schwere Phasen in der Promotion durchzuziehen, weil man weiß, wofür man es tut und warum man es tut.
Ja. Ein bisschen aber vielleicht auch Fluch und Segen gleichzeitig. So zum einen ist es diese intrinsische Motivation, die ich am Anfang mal angesprochen habe. Zum einen weiß man so, wofür man es tut, aber zum anderen ist es dann vielleicht auch sehr, sehr schwer aufzuhören, wenn es dann doch die bessere Entscheidung gewesen wäre. Stellt man vielleicht ein Jahr später fest, wenn man immer noch am letzten Paper hängt und es einfach nicht vorangeht oder so. I don't know. Ist immer so ein Spagat, habe ich das Gefühl.
Das auf jeden Fall. Und also ich glaube, das Gefühl aufzuhören oder anders gesagt, wenn man wirklich aufhört, das klingt vielleicht manchmal immer einfach, aber ich in so einer inneren Gefühlswelt ist es trotzdem ziemlich schwierig. Also ich glaube jetzt im Nachhinein, ich meine, das ist ja jetzt auch, ich kann gerade nicht rechnen, aber ein paar Monate her auf jeden Fall, wo ich die Promotion aufgehört habe und deswegen kann ich da jetzt auch ganz gut drüber reden, aber ich glaube, hätte man mich damals gefragt, ich war sehr hin und her gerissen und es hat sich sehr innerlich sehr stark angefühlt wie Scheitern, obwohl man es eigentlich überhaupt nicht so sehen sollte. Also nur weil man eine Promotion aufhört, heißt es nicht, dass man in seinem Leben oder in seiner Wissenschaftslaufbahn gescheitert ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es einfach okay ist, auch eine Promotion abbrechen zu dürfen.
War dieses, also das ist jetzt Scheitern genannt oder dieses Gefühl zu scheitern, so die Haupthürde, warum du vielleicht nicht schon früher abgebrochen hattest? Oder gab es da auch noch andere Gründe, die dich da so ein bisschen zurückgehalten haben?
Das, was mich primär zurückgehalten hat, ist der Gedanke, dass sich alles ja auch immer noch ändern kann. Also, ne, ich dachte, klar am Anfang oder man fängt an, man muss sich erstmal einarbeiten. Komplett neues Thema, komplett neue Arbeitsgruppe,
ja.
Neues alles. Man muss sich erstmal in alles einfinden, eingewöhnen. Ich habe ja dann auch mit ganz anderen Methoden gearbeitet, die ich vorher nicht kannte. Das heißt, ich dachte am Anfang auch, es ist einfach viel Umstellungsarbeit, die sich dann nach einiger Zeit von selbst irgendwo auflöst. Hm. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, da habe ich dann gemerkt, okay, es ist keine Unzufriedenheit, weil ich nicht angekommen bin, sondern diese Unzufriedenheit ist aus anderen Gründen, ja, die ich schon gesagt habe. Das war der primäre Grund, warum ich nicht schon vorher aufgehört habe. Einfach dieser Gedanke, es kann sich ja noch verändern und es kann noch besser werden. Und ich würde auch sagen, dass es immer so Phasen, es gab immer so Auf und Abs.
Hm. Ja.
Also Phasen, wo ich dachte, boah, jetzt läuft richtig gut und jetzt wird es auch immer so bergauf weitergehen. Und dann kam danach aber immer wieder so diese Downfall, wo es dann runterging. Mhm. Und als das dann irgendwie zum 10. Mal kam, dachte ich mir, okay, es ist, glaube ich, einfach ein Ding, was so weitergeht. Ja, das war der primäre Grund. Und dann kam noch, ich sag mal, dieser, ich glaube, das ist aber ein sehr persönlicher Grund, der jetzt nicht auf jeden, der sehr stark auf mich zutrifft, einfach diese Ungewissheit, wenn ich jetzt abbreche, was mache ich dann? Mhm. Also das war einfach eine Frage, die ich auch irgendwie nicht direkt für mich beantworten konnte, wo ich auch erstmal ein bisschen Gedankenarbeit investieren musste, um dann mir zu überlegen, wie mache ich denn danach weiter, wenn ich aufhöre?
Da, also das hast du vorhin kurz angesprochen, also ich kann das nur für das Psychologiestudium sagen, da wird die eine Hälfte Therapeuten und die andere Hälfte promoviert gefühlt. Und so, die anderen Jobs sind auch schwerer zu finden. Aber ich glaube, in anderen Studiengängen ist es noch mal mehr so im Mindset, dass man einfach promoviert, dass es so völlig klar ist. Also in manchen Studiengängen ist es ja überhaupt nicht klar, dass man jetzt promoviert. Hm. In anderen ist es ja fast schon der logische nächste Schritt. Ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede. Aber das ist natürlich dann auch, wenn man vielleicht während des Studiums schon gar nicht so viele Alternativen kennenlernt, woher soll man dann auch wissen, in deinem Fall, ja, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt? Und es gibt sicherlich einige Alternativen auf dem Arbeitsmarkt.
Ja, Alternativen gibt es auf jeden Fall.
Wie hast du das für dich so, also wie hast du dich dann da so reingefuchst, zu sagen, okay, du hast schon gesagt, du hast dann einfach Jobanzeigen gescannt und hast gesagt, okay, passe ich da auf dieses Tätigkeitsprofil, obwohl da vielleicht nicht steht Master in Neuroscience? Wie hast du dich da so ein bisschen rangetastet an diese anderen Stellen?
Ich wusste ja grob, was ich gerne machen möchte. Das, schon während dem Studium habe ich ja gesagt, ich war sehr interessiert an Wissenschaftsadministration und Kommunikation und wusste, okay, das ist eigentlich dann so das, wo ich hin möchte, was ich halt zuerst über die Promotion sozusagen erreichen wollte. Und als das mit der Promotion ja dann sozusagen weggefallen ist, dachte ich, okay, zurück ans Zeichenbrett sozusagen und nochmal gucken, was gibt's denn für andere Wege, dahin zu kommen, wo ich denn gerne hin möchte. Und das waren dann halt einfach der direkte Berufseinstieg. Und ich habe dann tatsächlich, weil ich nicht wusste, wie ich da genau hinkomme, mir Stellenanzeigen einfach durchgelesen und angeguckt. Und selbst wenn ich dachte, die Stelle ist nur so semi-interessant, habe ich mir trotzdem einfach mal angeguckt, was da so gefordert wird. Und habe dann festgestellt, dass bei vielen Stellen tatsächlich einfach ein wissenschaftlicher Hintergrund gefordert ist, mit sozusagen dem Interesse für Verwaltung, Administration, Kommunikationsthemen, die eventuell durch sowas wie Praktika oder sowas belegt sind. Also, dass noch nicht mal so eine formelle Bildung unbedingt relevant ist, sondern auch einfach Dinge, die man nebenher so erworben hat für sich, die man nebenher getan hat, dass die genauso relevant sein können wie so ein Studium. Und das war dann eben so der Weg, den ich gegangen bin. Ja.
Ich habe ein kleiner Disclaimer, ich weiß nicht, ob das eine coole Frage ist, aber ich finde es ganz interessant, wenn du die beantworten möchtest, wie war die Reaktion von deinen ArbeitgeberInnen, als du dann die Kündigung eingereicht hast? War das so, okay, verstehen wir jetzt, oder pures Entsetzen aus heiterem Himmel?
Ich finde es sehr interessant, die Frage. Tatsächlich Also ich würde sagen, es hat sich dann ja so gegen Ende immer schon so ein bisschen abgezeichnet in Gesprächen mit, vor allem mit meinem Vorgesetzten, hat sich das immer so ein bisschen abgezeichnet, dass es einfach so Probleme gab, so in der Arbeitsstruktur. Und es kam auch öfter mal so das Thema auf, dass er in diesen Gesprächen gefragt hat, stehst du denn noch dahinter? Bist du sicher, dass du das möchtest? Und ich habe immer gesagt, ja, ich finde es alles interessant und ich möchte das eigentlich auch. Und dann bin ich aber, wie gesagt, irgendwann gedanklich zu diesem Punkt gekommen, ich möchte es nicht. Und habe das dann eben auch in dem Gespräch angesprochen und gesagt, dass ich halt in dieser Form in der Arbeitsgruppe halt nicht mehr so die Zukunft sehe. Und dachte eigentlich, dass es irgendwie gar nicht so überraschend kam. Aber von der Reaktion her zu urteilen, kam es dann doch sehr überraschend. Also die erste Reaktion war auf jeden Fall erstmal doch Überraschung, so, ja. Huch, wie kommt das jetzt? Dann haben wir kurz darüber geredet, was die Gründe dafür sind und dann im Prinzip schon auch relativ zielführend darüber, wie es denn dann weitergeht. Also im Prinzip sowohl, wie ich es den Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung sagen möchte, wie ich vielleicht danach weitermachen möchte, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wie er mir weiterhelfen kann im weiteren Weg. Also das fand ich auch sehr nett, dass er quasi mehr oder weniger direkt angeboten hat, ich sag mal, Kontakte spielen zu lassen, ist ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen schon in die Richtung gehend, ob er halt irgendwas tun kann, um mich da weiter zu unterstützen. Und das fand ich eine sehr angenehme und sehr, sehr gute Reaktion. Und dieses Gespräch hat mir auch in gewisser Weise Kraft gegeben und mich darin bestärkt, dass es irgendwie gut war, das so angegangen zu sein. Und genau, dann hatten wir quasi erstmal vereinbart, so das 3 Tage so ein bisschen sacken zu lassen, also übers Wochenende sacken zu lassen. Und dann nochmal konkreter drüber zu reden, wie wir das mit Übergabe von Projekten und so machen. Und dann hatte ich auch die Gelegenheit oder die Möglichkeit, das den Kolleginnen und Kollegen so zu sagen, wie ich das gerne sagen wollte. Also ich habe dann tatsächlich, wir waren nicht so viele in der Arbeitsgruppe, was gut war. Aber ich bin zu jedem Einzelnen hingegangen und habe quasi persönlich gesagt, dass ich die Promotion aufhöre und die Arbeit in der Abteilung. Die Reaktion war auch erstmal überraschend und dann aber auch wieder sehr, sehr wohlwollend und sehr fördernd und sehr, wie geht's denn weiter? Und das ist ja auch immer nicht das Ende, also auch ermutigende Worte einfach, was wirklich sehr angenehm war, das auch dann irgendwie von nicht Gleichaltrigen, aber Leute, die auf der gleichen Ebene stehen sozusagen, zu hören bekommen.
Wie ist das, wenn du jetzt, ist ja schon jetzt ein paar Monate vorbei, wenn du drauf zurückschaust auf dieses Jahr Promotion, hast du da auch Skills mitgenommen, wo du sagst, die nutzt du jetzt schon oder ist dir das noch nicht so ersichtlich?
Ich würde es nicht als Skills bezeichnen, ich würde es einfach generell als Erfahrung bezeichnen, weil ich glaube, so sehr man auch also vorher mitbekommt, wie Wissenschaft sein kann und wie eine Promotion sein kann, zum Beispiel während seiner Arbeit an der Masterarbeit oder so, so wirklich kann man das einfach erst beurteilen, wenn man das selbst auch mal gemacht hat. Und ich glaube, das ist ja eigentlich in ganz vielen Lebenssituationen so. So wirklich kann man erst sagen, dass einem irgendwas nicht gefällt, wenn man es ausprobiert hat. Und deswegen, ich weiß nicht, ich hatte auch zuerst den Gedanken gehabt, dass dieses eine Jahr letztendlich verschwendet gewesen ist. Aber ich würde nicht mehr sagen, dass es verschwendet war, auf gar keinen Fall. Also es hat mir persönlich für die Persönlichkeitsentwicklung sehr viel gebracht. Das ist, glaube ich, so der Skill, wenn man es als Skill bezeichnen möchte, den ich da mitnehme. Ja, ansonsten vielleicht so ein paar strukturelle Dinge. Wir hatten auf der Arbeit einen gemeinsamen Kalender. Ich glaube, das haben die meisten Arbeitsgruppen eigentlich. Und das ist ein Ding, was bei meiner jetzigen Arbeitsstelle noch gar nicht angekommen ist, was jetzt irgendwie erst eingeführt wird, dass wir einen gemeinsamen digitalen Kalender haben, wo Termine drinstehen. Und da dachte ich, okay, das ist irgendwie ein Tool, was ich aus der Arbeitsgruppe mitgenommen habe, was ich jetzt anwenden kann. Ja.
This is the future. We live in the future.
Ja.
Ich finde, die interessante Frage, die wir jetzt auf jeden Fall noch klären sollen, ist, was du jetzt genau machst, wird mich auch noch brennend interessieren und bestimmt auch die Leute, die gerade zuhören.
Ich bin jetzt zwar wieder letztendlich an der Uni gelandet, aber nicht mehr im Bereich Wissenschaft, sondern im Bereich Verwaltung. Ja, also die Uni hat ja auch ganz viele schlaue und tolle Menschen, die einfach die Verwaltung darstellen. Und da habe ich jetzt eine Teilzeitstelle, also eine 50% Stelle, was mir halt eben auch die Möglichkeit offen lässt, mich dann in den anderen 50%, die ich übrig habe, zum Beispiel in Podcasts reinzusetzen und über meine Promotion, die ich angefangen habe zu reden. Aber eben auch die Möglichkeit, einfach andere Dinge zu tun, die mich irgendwie privat begeistern und die ich dann irgendwie vielleicht auch nutzen kann für spätere Bewerbung. Und das, was ich inhaltlich mache, ist zum einen Teil tatsächlich Studiengangskoordination. Also ich betreue als Koordinator einen Masterstudiengang im Bereich Biologie. Und zusätzlich an dem Institut, wo ich quasi angestellt bin, wo diese Stelle angesiedelt ist, gibt es eben auch einige Projekte, die so in den Bereich Nachwuchsbildung im weitesten Sinne fallen, wo ich dann eben auch so von organisatorisch-administrativer Seite dran bin. Also ganz konkret haben wir zum Beispiel ein Projekt, wo wir Mitarbeiter aus unserem Institut an eine Grundschule schicken und mit den Kindern so Experimente machen, um die halt für Wissenschaft zu begeistern, aber um halt eben auch zu zeigen, dass jeder und jede Wissenschaftler und Wissenschaftlerin werden kann. Das ist eigentlich ein ganz cooles Thema und da habe ich echt sozusagen jetzt die Ehre, das Ganze organisieren zu dürfen und zu realisieren und auch meinen eigenen Input mit einzubringen. Das Grundgerüst stand schon und ich kann eben auch jetzt ganz viel mit einbringen. Das finde ich ganz toll. Was als Reaktion auf diese Stelle normalerweise kommt, oder wenn ich jetzt erzähle, dass ich das mache, dann sagen viele Leute immer so, ja, und wofür hast du dann eigentlich studiert? Weil das klingt jetzt eigentlich wie was, wofür ich keine Neurowissenschaften Studien brauche, ne? Das war auch so das Erste, was irgendwie meine Familie tatsächlich gesagt hat, so dieses Jahr, das heißt, ja. Du hast jetzt irgendwie umsonst studiert, oder was ist da los? Ich würde aber sagen, dass, also ich habe natürlich trotzdem Anknüpfungspunkte an naturwissenschaftlichen Studiengang. Das heißt, es ist gut, wenn man das auch mal durchgemacht hat selbst.
Ja.
Aber vor allen Dingen die Skills, die man als Wissenschaftler erwirbt, das sind, glaube ich, die Skills, die letztendlich für meine jetzige Arbeit auch wichtig sind. Also dieses analytisch strukturierte Vorgehen, was man im Studium eingeprügelt bekommt.
Ja.
Das sind Dinge, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, die ich jetzt quasi brauche und diese jetzige Stelle auch gar nicht ausüben könnte.
Und ich glaube, ganz banal stand wahrscheinlich in der Stellenausschreibung schon irgendwie, dass man wahrscheinlich einen Masterabschluss sogar hat, oder?
Ja, genau. Also es war ein Masterabschluss natürlich auch gefordert.
Ja.
Ist jetzt die Frage, ob das inhaltlich war oder damit man letztendlich auch wieder nach Tarifstufe E13 bezahlt werden darf.
Aber das ist ja egal. Sonst würdest du nicht nach Tarifstufe E13 bezahlt werden.
Ganz vollkommen korrekt. Deswegen bin ich da auch sehr zufrieden.
Ja. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen an der Uni ist, dann weiß man, dass die Studiengangskoordination zum Beispiel, dass es ja meistens auch Personen von Fach sind. Also ich habe das fast noch nie eigentlich anders erlebt, muss ich sagen. Aber klar, dass das Umfeld da Fragen hat, das wäre vielleicht auch noch meine letzte Frage. Gab es irgendwie, ist vielleicht auch persönlich, musst du nicht beantworten, gab es Reaktionen aus deinem Umfeld, die dich vielleicht zum einen in der Richtung verletzt haben, aber auch vielleicht bestärkt haben? Also was hat so überwogen?
Also verletzt hat mich auf jeden Fall gar keine Reaktion. Es war auch von Freunden und Familie immer alles sehr, sehr befürwortend. Und meine Mutter hat früher immer schon gesagt, letztendlich, es ist ihr egal, was ich beruflich machen möchte. Es soll halt nur irgendwas was sein, was mir Spaß macht, weil ich das ja 40 Jahre in meinem Leben lang machen muss. wenn ich halt Spaß daran habe, an der Uni zu arbeiten, dann ist es für sie total fein. Und das war halt auch ihre jetzige Reaktion. Und das war auch im Prinzip die Reaktion von Freunden und Familie, weil die natürlich auch gemerkt haben, dass ich gerade gegen Ende dieser Promotionsphase dann ja auch einfach sehr unzufrieden war, sehr zurückgezogen war, sehr oft sehr deprimiert war und man mir wohl auch angemerkt hat, wie ich glücklicher wurde, als diese Entscheidung sozusagen gefällt war.
Ja.
Und das war sehr unterstützend und ich glaube, genau das wiedergespiegelt zu kriegen von den anderen, dass die halt sagen, du wirkst jetzt auch viel glücklicher und viel zufriedener als vorher. Das hat mich am meisten darin bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war.
Ich hatte sonst noch die Frage aufgeschrieben, was rätst du anderen? Aber ich hatte jetzt das Gefühl, das immer wieder durchgekommen ist, glaube ich, viele Ratschläge, die auch andere so mitnehmen können, die jetzt auch mal überlegen, ist Promotion noch das Richtige für mich oder will ich doch was anderes machen? Fand ich richtig cool. Ich habe auf jeden Fall viele Insights jetzt schon mitgenommen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Du hast ja gesagt, also vielleicht, vielleicht auch nicht, ist die Stelle, in der du gerade bist, so eine Zwischenstation, who knows. Hast du so eine Vorstellung, also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hier ist der Zauberstab, ich zauber dir die perfekte Stelle, auf was hättest du gerade vielleicht so richtig Bock? Eine Stelle, die es vielleicht gar nicht gibt, aber wo du sagst, das würde mich total reizen, gerade irgendwie zu machen, vielleicht noch so als nächsten Step.
Also im Moment bin ich mit der Stelle, die ich jetzt habe, auf jeden Fall sehr zufrieden und es geht sehr stark in so eine Richtung, die ich machen möchte. Wenn ich mir noch was dazu wünschen würde, dann würde ich vielleicht die 50% aufstocken, inhaltlich mit vielleicht ein bisschen mehr Themen noch, die in Richtung Kommunikation gehen. Das kommt aber auch noch ein bisschen, weil dieses Projekt, was ich da betreue, ja auch ein bisschen beworben werden möchte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite vielleicht noch ein bisschen mehr Wissenschaft wieder mit reinbringen. Also jetzt bin ich ja wirklich eigentlich nur in der Verwaltung gelandet, habe Anknüpfungspunkte zu Leuten, die mal Wissenschaftler werden möchten. Und genau, noch ein bisschen mehr Wissenschaft mit reinbringen, sodass ich dann letztendlich vielleicht bei so einer 80% Stelle lande, die all diese drei Dinge quasi kombiniert. Meine jetzige Arbeit, noch ein bisschen mehr Kommunikation und noch ein bisschen mehr Wissenschaft.
Also entweder Shoutout an die Uni Köln, schafft diese Stelle, oder falls jemand anderes so eine Stelle hat, kann er dich ja auch gerne anschreiben.
Abwerben. Ja, Fabian, vielen, vielen, vielen Dank, dass du so mega offen einfach darüber geredet hast, wie der Prozess für dich war. Das ist, finde ich, überhaupt nicht selbstverständlich und ich verstehe das, auch wenn man da überhaupt nicht drüber reden möchte. Und oder wenn man da auch einfach noch viel mehr zeitliche Distanz braucht, Jahre. Deshalb, ja, war richtig cool, dass du hier bei uns warst und mit uns gesprochen hast.
Ja, danke dir.
Ja, freut mich sehr, dass ich gefragt wurde für dieses Thema. Ich finde es auch, also sowieso ein spannendes Thema, darüber zu reden. Und auf der anderen Seite, ich bin immer ein Freund davon, die Flucht nach vorne anzutreten und einfach ganz offen über solche Probleme zu reden.
Ja, super. Dann sagen wir Tschüss, Fabian. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Hoffentlich fandet ihr das Gespräch mit Fabian genauso aufschlussreich wie wir. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch auf eurer Podcast-Plattform oder auch über persönliches Feedback, gerne über X, Instagram oder auch per Mail. Wenn ihr selber mal bei uns zu Gast sein wollt, kontaktiert uns auch gerne, unabhängig davon, ob ihr über eure Forschung sprechen wollt oder vielleicht auch über ein Sonderthema, Promotion abbrechen oder vielleicht auch irgendein anderes Thema, über das ihr gerne mal reden möchtet. Ansonsten, falls ihr einen Vorschlag für uns habt, was für ein Thema ihr sonst so interessant fändet, über das wir mal reden sollten, immer nur her damit. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.